Predige, wie vorhin schon gesagt, über Lukas 17, die Heilung der 10 Aussätzigen oder der 10 Lepra-Kranken. Ja, Einstiegsfrage. Ich denke, Sie kennen Ihre eigene Telefonnummer, zumindest die meisten kennen Sie. Aber kennen Sie auch die Telefonnummer Gottes? Ja? Ja, ich kenne aber noch eine Nummer, die er hat. Die Nummer war übrigens fast richtig, aber wenn die Nummer nicht ganz richtig ist, kriegt man den Anschluss nicht. Er sagte 51,15, da war eine 1 zu viel. 50,15, das ist Psalm 50, Vers 15. Da heißt es, rufe mich an, das hat ja was mit Telefon zu tun heute. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. 50,15, Psalm 50, Vers 15. Ja, und die andere Nummer ist eigentlich noch viel leichter, die heißt 333, Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir großes, unfassbares kundtun, Dinge, die du nicht weißt. Also zwei Telefonnummern Gottes, immer rufe mich an. Also ein Freibrief, Gott immer wieder zu erreichen, ihm zu sagen, was mich bewegt, was mir fehlt, wo er eingreifen möchte. Diese 10 Männer, von denen wir gerade etwas gelesen und auch im Lied gehört hatten, hatten ein Riesenproblem. Sie waren leprakrank. Und interessant ist, dass im Elend auch Menschen zusammenfinden, die sich sonst nicht mögen. Denn unter diesen 10 war ein Samariter, das heißt ein, sagen wir ruhig, verhasster Ausländer. Aber in dieser Not der gemeinsamen Leprakrankheit, wo man ja fern von allen anderen Menschen war, fanden diese Leute zusammen. In der Not werden Unterschiede plötzlich bedeutungslos. Ja, und dann hören sie von Jesus und es heißt, sie riefen von Ferne. So ein Leprakranker musste nach damaliger Vorschrift mindestens 50 Meter Abstand halten, falls der Wind von seiner Seite kam. Sonst durfte er ein ganz klein bisschen näher kommen, aber auch nicht sehr viel näher. Und so riefen sie also von Ferne, Jesus, Meister, erbarme dich, unser. Sie wussten also, wen sie anreden, sie haben das richtig getan und sie fanden auch Erbarmen. Das ist ja durchaus berechtigt, in der Not zu beten, auch wenn man das sonst vielleicht nicht tut. Ja, und dann kann man etwas über Glauben lernen. Jesus sagt nämlich, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das heißt, sie bekamen eine Zusage, nämlich die der Heilung, hat er zwar nicht gesagt, aber die Priester waren zuständig, um bei Leprakranken die Heilung festzustellen, sodass sie dann hinterher wieder in die menschliche Gesellschaft aufgenommen wurden. Also wenn er sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern, heißt es, ihr werdet offensichtlich gesund sein, wenn die Priester euch sehen. Aber die Bedingung war, geht. Und das finde ich gut. In der Bibel gibt es viele gute, klare Zusagen, und mancher übersieht die Bedingung. Die Zusage ist Heilung und die Bedingung ist geht. Das heißt, Gott möchte Glaubensschritte sehen im Leben, damit dann auch etwas geschieht. Viele denken mir so an den Sterntaler-Glauben, so ich breite meine geistliche Schürze vor Gott aus und dann kommt der Segen so von oben hinein geschüttet. Eigentlich muss ich gar nichts tun, als ihn nur in Empfang zu nehmen. Manchmal ist es so, aber oft nicht. Oft müssen wir uns in Bewegung setzen und dann erfahren wir, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben. Sie gehen und unterwegs werden sie gesund. Das heißt, sie stellen fest, wie ihre unreine Haut plötzlich glatt wird, wie diese weißen Stellen wieder Farbe bekommen und sind begeistert. Ich finde das schön, wenn Jesus Menschen heilt nach Körper, Seele und Geist. Und sie dadurch auch wieder gemeinschaftsfähig macht, denn so ein Leprakranker, der war ja eigentlich schon lebendig tot. Seine Ehe war beerdigt, ja, mit seiner Frau konnte er keinen Kontakt mehr haben, seine Kinder konnte er nicht mehr in den Arm nehmen, die Nachbarn nur noch von Weitem begrüßen. Er konnte nirgendwo in ein Haus gehen, alles war ihm verwehrt, er war eigentlich schon lebend abgeschrieben. Er bekam jeden Tag seinen Futternapf da vor die Stadtmauer gestellt, und dann konnte er, wenn er wollte, den leeren oder auch nicht. Das war alles. Und jetzt, geheilt, konnten sie ihr Leben noch einmal neu beginnen. Kennen Sie das, wo Gott hilft, Menschen ihr Leben noch einmal neu zu beginnen? Es ist ein Alkoholiker, der nicht mehr weiter weiß. Die Entziehungskuren haben nichts gebracht. Und nun schreit er in seiner Not zu Gott und Gott heilt ihn schlagartig, ohne Kur. Er ist völlig frei von diesem inneren Verlangen nach diesem Suchtmittel. Ein neu geschenktes Leben. Keine Fantasiegeschichte, die ich erzähle, sowas geschieht tatsächlich. Ist nicht die Regel, aber es geschieht, ich weiß es. Oder ein anderer, der krank ist, vor einer Operation steht und er schreit zu Gott, er betet plötzlich stundenlang und Gott greift ein, sodass die Operation überflüssig wird. Ich kenne Menschen, wo das so war, zumindest einen. Geschenkt, ich meine, gut, durch die Operation wäre ihm wahrscheinlich auch geholfen worden, aber es ging sogar so, Gott hat einfach eingegriffen. Und solche Beispiele gibt es viele. Oder wo einer mit seinem Auto plötzlich ins Schlingern kommt, mit hoher Geschwindigkeit und rast auf irgendeinen Gegenstand zu und schreit zu Gott und kommt haarscharf noch dran vorbei. An der Stelle fängt das Leben eigentlich auch zum zweiten Mal wieder an. Und solche Beispiele gibt es ja viele. Wenn wir den anderen fragen würden, wo hat Gott in deinem Leben schon mal dir das Leben bewahrt, dann wüsste wahrscheinlich fast jeder von uns, eines oder mehrere Erlebnisse zu erzählen. Oder wo er wirklich so eingegriffen hat, dass man spürte, hier geschieht Entscheidendes. Ja, viele Leute schreien in der Not zu Gott. Manche geben sogar Gott Gelübde und sagen, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich ein anständiger Ehemann, werde treu sein, dann werde ich immer dein Wort lieb haben, immer in den Gottesdienst gehen, dann werde ich mein Geld auch für soziale Zwecke weitergeben und, und. Ja, und dann ist die Frage, was ist, wenn denjenigen geholfen wurde? Dann schämt sich mancher, dass er in der Not gebetet hat, wo er das doch sonst nie tut. Dieser Samariter bringt seine Freude zum Ausdruck und Jesus nimmt ihn an und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt muss man eigentlich gut aufpassen. Die neun anderen waren wahrscheinlich Juden, vermutlich. Und das waren Leute, die wussten, wir sind bei Gott gut angeschrieben, weil wir zu dem jüdischen Volk gehören. Dieser Samariter, der wusste, mit Gott habe ich eigentlich fast nichts zu tun. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, nicht weil du zu diesem Volk Gottes gehörst, bist du angenommen, sondern durch deinen Glauben bist du gerettet. Das heißt, der Glaube hat ihn mit Jesus verbunden und auf dieser Ebene sagt Jesus, du bist gerettet. Bei Luther steht nur, dir wird geholfen oder so, aber wörtlich heißt es Rettung. Das heißt, Gott nimmt dich so an, weil du glaubst. Und das finde ich gut. Die einen haben Glauben in eine Situation und ihnen wird geholfen, aber er hat einen Glauben, der die Nähe zu Jesus sucht, einen rettenden Glauben. Und ich weiß nicht, ob Sie das verstehen werden, dass es viele Menschen gibt, die mit Gebetserhörungen in der Ewigkeit verloren sein werden. Warum? Weil sie nur in der Situation der Not Hilfe herbeigebetet haben, aber sie haben Jesus nicht ihr Leben zu Füßen gelegt und gesagt, da bin ich, vielen Dank, dass du mein Erlöser bist. Es kann also Menschen geben mit erhörten Gebeten, die trotzdem ewig verloren sind, weil sie Jesus nur ihre Not anvertraut haben, aber nicht ihr Leben. Und ich hoffe, dass keiner von uns dabei sein möchte, der Gebetserhörungen erfährt, aber nicht gerettet wäre, der nur in der Not, die Not Jesus anvertraut und nicht sein Leben. Jesus will helfen in der Not, aber er möchte eigentlich das Leben. Er möchte die Dankbarkeit, die Hingabe an ihn. Ja, wie sieht's aus mit Dank und Undank in unserem Leben? Könnte man lange drüber nachdenken. Was ist der Hauptfeind des Dankes? Ich denke, der Hauptfeind des Dankes ist die Trägheit des Denkens. Gedankenlos in dem Wort Gedanke und Dank ist ja schon dasselbe Wort enthalten. Und wenn der Dank fehlt, dann fehlt oft auch das Denken. Dass ich nicht darüber nachdenke, wo kommt das alles her? Und alles als selbstverständlich kassiere, in Anspruch nehme, ohne mich bei dem zu bedanken, von dem es kommt. Und jetzt könnte man viele Beispiele bringen, wofür kann man eigentlich danken. Vorher aber noch ein negatives Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen so einem Bettler irgendwo, der Sie anspricht und aus irgendwelchem Grund, geben Sie mir doch bitte 5 Mark, ich brauche es unbedingt für diesen oder jenen Zweck. Normalerweise geben Sie vielleicht so Leuten gar nichts, aber heute kriegt er mal was von Ihnen. Und nachdem er es in der Hand hat, schaut er sie nicht mehr an, dreht sich rum und verschwindet. So ist es bei vielen Leuten, die Gottes Hilfe in der Not erfahren und dann drehen sie ihm den Rücken zu und der Kontakt ist beendet. Das ist nicht schön, macht keinen Spaß. Und wir wären selbst persönlich schon betroffen, aber das ist oft der Fall. Ja, dieser Samariter bedankt sich und das ist sicher sehr schön, Menschen kennenzulernen, die dankbar sind. Ja, ich möchte ein paar Gedanken über Danken weitergeben. Ich denke, dass viele Menschen leiden in ihrem Leben, weil sie undankbar sind. Stellen sich einen älteren Menschen vor, der nicht mehr so kann, wie er will. Und dann hört man immer, was er früher alles war und konnte und welche Position er hatte und wer alles auf seine Stimme hörte und was für tolle Sachen er alle hatte. Immer früher und heute geht es nicht mehr so. Und dann wird er oft depressiv. Wenn man Danken auf Rezept verordnen könnte, so beim Arzt, was weiß ich, täglich 10 Minuten danken, dann würde mancher ohne Medikamente geheilt werden oder mit ganz wenig Medikamenten. Warum? Weil in sein Herz eine Zufriedenheit einziehen würde, die er vorher gar nicht kannte und dadurch auch der Lebensmut zurückkehrt, selbst wenn er nicht mehr so kann, wie er früher mal konnte. Denn er könnte ja danken, auch im Rückblick, für die Position, die er mal hatte. Nicht jammern, sondern danken. Er könnte danken für den Partner, den er hatte, so viele Jahrzehnte. Er könnte danken für die schönen gemeinsamen Erlebnisse. Er könnte danken für seine Bildung und für all seinen Freundeskreis. Und dann würde das ganz anders aussehen. Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein, sagt ein Lied. Das Neue ist die Zuversicht, ist das Vertrauen, ist ein innerer Friede, letztlich auch verbunden mit Freude. Und das ist sicher immer gut. Ein paar Beispiele zum Danken. Man kann für ganze Bereiche danken. Zum Beispiel für den Bereich seiner Familie. Ich hatte den Konfirmanden gerade vor kurzem einmal gesagt, sie sollten mal 5 Punkte suchen zum Danken über den Bereich Familie. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke, es dauerte so 5 bis 10 Minuten, bis einige auf 5 Punkte kamen. Dann sagte ich, danken für den Bereich Schule. Oh, da kamen sie überhaupt nicht auf 5 Punkte. Das ging höchstens bis 2. Und ich sage das nur so als Illustration, und Sie sind ja teilweise hier unter uns. Danken setzt manchmal Denkarbeit voraus. Man kann aber für ganze Bereiche danken. Für den Bereich Familie kann man danken. Für den Bereich meiner Ausbildungsstätte oder meines Arbeitsplatzes oder der Firma, die ich habe, könnte ich danken. Ich könnte auch für die Stadt danken, in der ich wohne, für all das, was mir hier geboten wird, was eigentlich selbstverständlich ist. Ich könnte für öffentliche Versorgung danken, von Telefon angefangen bis hin zu Kanalisation, um mal 2 Extreme zu nennen. Ich könnte danken für die medizinische Versorgung eines Ortes, für die Firmen, die es dort gibt. Und vieles mehr. Ich könnte für meinen Freundeskreis danken oder den Kreis von Bekannten. Ich könnte für meine Gemeinde danken. Haben Sie schon mal für viele Mitarbeiter in dieser Gemeinde hier gedankt oder für den Kirchenvorstand, nur weil er heute da ist. Aber es geht auch um andere Mitarbeiter. Ich kann also um ganze Bereiche danken, dafür danken. Oder dann gibt es die vielen kleinen Dinge. Ja, der Schmetterling vor dem Fenster, der plötzlich Freude macht. Oder das überfüllte Parkhaus, in dem genau vor Ihnen ein Platz frei ist. Oder dass Ihr Zeitplan so chaotisch war und plötzlich fällt irgendwas aus und es klappt alles fantastisch. Und lauter solche Kleinigkeiten gibt es ja so viele. Dafür könnten wir danken. Wir könnten danken für Bewahrung. Wer von uns ist nicht schon in Lebensgefahr bewahrt worden von Gott? Viele schon ganz oft. Ich könnte danken auch für schwere Zeiten, weil man dabei Vertrauen lernt und vielleicht auch andere Menschen verstehen lernt, die auch durch solche schweren Zeiten hindurch müssen. Ich könnte sogar für Fehler danken, nicht, dass ich dankbar wäre, dass ich ihn gemacht habe, aber in Fehlern kann man sehr viel lernen, damit man sie nicht wiederholt. Unter anderem kann man Demut lernen, vielleicht auch Dinge mit Gott vorher richtig abzustimmen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Ich könnte danken ganz oft für die Erlösung von Jesus am Kreuz. Es wäre schön für Familienangehörige, vielleicht sogar täglich zu danken. Danke, dass er da ist und sie und dass man nicht erst feststellt, wer er war, wenn er nicht mehr da ist, sondern jeden Tag dankbar ist füreinander. Wir können für Heilung danken, für Führung, dafür, dass Gott uns gebraucht und vieles mehr. Zum Danken gehört auch die Hingabe und wenn ich das Wort hin jetzt einmal weglasse, gehört auch die Gabe. Ich kann auch durch Gaben danken, indem ich Gott Zeit zur Verfügung stelle, Geld oder mich selbst zum Einsatz für ihn. Der Einstieg war die Frage, kennen Sie die Telefonnummer Gottes? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wobei es erlaubt ist, Gott in der Not anzurufen, aber es wäre schön, wenn ich nicht nur zu diesen Notrufsäulen Gottes gehe und dann ihn nicht mehr gebrauche, wenn es mir wieder gut geht, sondern wenn ich tägliche Gespräche führe. Das Danken ehrt Gott, es macht ihm Freude und auch mir. Und deshalb wäre es schön, wenn wir das vielleicht gerade heute einmal persönlich üben würden. Das muss man nachdenken. Ich mache mit mir manchmal so ein kleines Gedankenspiel. Wenn ich mich nicht so wohl fühle, dann überlege ich, finde ich einmal ganz schnell 10 Punkte, für die ich danken könnte. Die kann man ja ganz schnell finden, wenn man möchte. Und dann geht es gewöhnlich schon wieder besser. Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein. Vor allen Dingen, der Sinn des Lebens wird vertieft in der Ehre Gottes. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du gerne hilfst und dass du auch jedem von uns sicher auf diese oder jene Weise schon geholfen hast. Darüber geben wir dir die Ehre. Wir beten, dass du uns segnest, dass auch unser Leben überfließen möchte von Dank, dass das Denken auch dich ehrt und diese innere Einstellung der Hingabe, weil du so vieles gibst und bist. Amen.